So, jetzt habe ich schon gestartet und bin noch unterbelichtet, siehst du es?
Ja. Aber man sieht deine neue Frisur ganz toll.
Ja, ich finde es aber gar nicht mehr so toll, wie ich es am ersten Tag gefunden habe. Ja.
Ich bin beruhigt.
Ja, nein, es ist aber auch so, ich finde es nicht ganz so schlimm, aber es ist halt, und anfangs, als ich da saß, habe ich mir ganz kurz überlegt, ob ich mir einen Pony schneiden lassen soll.
Um Gottes Willen.
Ja, weil ich dachte, ja, vielleicht sehe ich damit ein bisschen jünger aus. Es war mir dann aber auch relativ schnell klar, dass ich nicht nur jünger, sondern auch ein bisschen bekloppter aussehe. Dann habe ich es dann gelassen und da bin ich jetzt schon froh.
Also ich bin ja der Sohn einer Friseurmeisterin. Das heißt, ich habe ja per se schon Ahnung von Frisuren.
Natürlich. Ja.
Und kenne mich da insgesamt sehr gut aus. Und ich glaube, Pony wäre bei deinem Haar sehr ungeschickt, oder? Hattest du schon mal Pony getragen?
Ich hatte über Jahre Pony. Ich hatte natürlich als Kind immer Pony und ich hatte aber auch als erwachsene Frau Pony. Natürlich. Ja.
Ja, also ich glaube ja, dass, also ich glaube, Kinder, asiatische Kinder müssen einen Pony tragen, oder?
Natürlich. Ja, und sie posieren dann auch immer mit einem Tischtennisschläger.
Genau, ja, richtig.
Also sie tragen, mit dem Pony kommt der Tischtennisschläger mit.
Ja, genau.
Und dann bis der Pony rausgewachsen ist und dann darfst du den Tischtennisschläger auch wieder hinlegen. Ja, so ist
nach
das.
Nach der Pubertät
Und ich habe tatsächlich als Kind, auch wenn ich gesagt habe, ich eine Tischtennisfrisur, dann wusste immer jeder, was ich meine.
Ja, das sind diese Klischees, die man da halt hat, ne? Und die muss man dann auch erfüllen. Also ich musste, ich hatte ja sehr blondes Haar als Kind. Dann musste ich in Italien auch immer wenn wir im Urlaub waren, zu Italienerinnen hingehen. Die mir dann durch die Haare streifen mussten und gesagt haben, blond. Oder Bianca oder Bianco oder Blondie oder irgendwie sowas. Ne? Das war also dann von meinen Eltern wirklich auch so gewollt, dass ich durch die Haare gekommen bin.
Ach so, das echt jetzt?
Ja, okay. Das fanden die dann schön, dass Italiener meine blonden Haare so toll fanden.
Na ja, gut.
Wenn man sonst nichts hat, ne, dann reichen die Haare.
Wir haben nichts, wir haben volles Programm. Wir könnten
wir
so
haben
vieles
viel
machen.
Zu tun.
Ja, weil letztes Mal hast du gesagt, du möchtest was über Mansplaining noch besprechen. Dann hat die Christi Tür nicht zu ja den Wunsch geäußert, dass sie ein Rezept hören möchte.
Ja.
Das muss nicht heute sein, aber ich möchte es einfach so mal so gedroppt haben.
Ja.
Wollte ich dir noch was erzählen, nämlich zwei Sachen. Soll ich das jetzt gleich machen,
fang doch mal an zu erzählen.
Was ich habe ich, oder? Weil nachher komme ich ja dann auch nicht mehr zu Wort.
So
also,
ist es.
Ich bin heute auf twitter.com von jemandem hinzugefügt worden zu einer Liste.
Mhm.
Und die Liste heißt Tweets. Das fand ich sehr witzig.
Vielleicht,
das war jetzt schon, was ich dir erzählen wollte.
Vielleicht
zu diesem
ist er neu auf Twitter.
Ja, ich weiß es
oder,
nicht, aber ich fand das sehr
oder
witzig.
Oder er hat eine sehr durchdachte Struktur, dass er also nicht nur Tweets in den Gruppen hat, sondern auch Leute, die Videos posten. Das ist dann unter Videos. Und schwierig wird es natürlich dann bei jemandem, der mehrere verschiedene Sachen postet.
Ja,
also wenn jetzt jemand Tweets
man kann
twittert,
ja auch in verschiedenen Listen sein, denke ich.
Ja, aber dann kommt man ja durcheinander. Ne? Wenn ich dann in der Videoliste gucke und da taucht dann ein Tweet auf, dann bin ich ja völlig mit den Nerven am Ende.
Ja, aber vielleicht ist das eine junge Person mit besseren Nerven, als wir sie haben.
Ja, ich bin auf einer Liste, die heißt Menschlicher Abschaum. Und da bin ich sehr stolz drauf.
Ja, das ist schon sehr viel cooler, als auf einer Liste zu sein,
Liste,
die Tweet heißt.
Ja, und menschlicher Abschaum, also bitte, das ist auch schon was. Ne?
Das ist was, genau.
Das ist nicht so cool wie eine Liste, die Tweets heißt, aber menschlicher Abschaum. Das Interessante daran ist, da bin ich drauf auf dieser Liste und ansonsten Reitschuster, Homburg und diese ganzen Verschwörungsleute.
Okay, da bist du ja in bester Gesellschaft mit Abschaum.
Ja, das finde ich auch.
Bist du ein Zingern von Abschaum?
Meine Tweets, das darfst du nicht sagen, also du kannst jetzt nicht einfach diese Leute als Abschaum bezeichnen.
Nein, natürlich nicht, das habe ich auch nicht gemacht.
Ja, also du bist auch noch Ausländerin, ne? Du bist Ausländerin und bezeichnest dann Deutsche auch noch als Abschaum.
Ja, das geht gar nicht.
Das ist gefährlich, du wirst ausgeschafft.
Gerne. Und dann habe ich noch eine Mail gekriegt. Ich habe eine Mail gekriegt von Inna. INNA, mit einem Bild. Und auf dem Bild ist vermutlich die Inna oder die, ja, die hat sehr große Brüste, ist eine vollbusige und die trägt ein Tanktop mit Spaghetti-Trägern und das hat sie aber hochgezogen bis hierhin. Und man sieht kein Gesicht und sie hat mir also dieses Bild geschickt, nur dieses Bild und im Subject steht, ich will deine Banane probieren. Und ich überlege, ob ich es zurückschreiben soll und sagen, die Bananen sind bei mir aus, ich habe einfach leider keine, weil ich mag die auch nicht so gern.
Ja, hat sie dir das privat geschickt oder, also DM oder hat sie dir das?
Nein, eine Mail, es ist eine Mail.
Ach, eine Mail, oh.
Ja.
Ja.
Ich weiß noch nicht mal, auf welche Mail-Adresse, aber ich wollte dich das wissen lassen.
Das ist toll.
Also, so viel dazu.
Also, es gibt von Tupperware oder Tupperware gibt es ja Verpackungen für Bananen.
Ja, die habe ich auch nicht.
Banane. Ach so, da habe ich eine. Ich habe eine Tupperware-Bananenverpackung und eine Tupperware-Paprika-Verpackung.
Warum hast du das?
Das wurde mir mal geschenkt, weil jemand lustig sein wollte.
Okay. Was ich habe, ist ein Brüllhuhn.
Ja, falls ich Blödsinn erzähle.
Ja, aber du musst mich halt immer daran erinnern, dass ich das Brüllhuhn quetschen muss, weil ich vergesse es ja dann immer. Was ich auch noch habe, ist Maracuja-Saft.
Sehr gut. Hast du den in Waldshut gekauft?
Nein.
Nicht?
Nein.
Du warst nicht mehr in Waldshut, nehme
ich an. Ich war nicht mehr in Waldshut und ich habe festgestellt, dass es den auch in der Schweiz gibt. Also habe ich den in der Schweiz bestellt und der wurde mir dann geliefert. Und der ist so, und ich trinke den pur. Mein Freund trinkt den nicht pur. Mein Freund ist so, ach, das ist mir zu süß und zu intensiv. Ich nehme ein Drittel Orangensaft, ein Drittel Maracuja-Saft und ein Drittel Wasser.
Dein Freund ist auch ein verwöhnter Gag. Ne?
Warum?
Der, sag ich jetzt einfach so. Also, wenn
weil er das mit Wasser verdünnt.
Nee, mit Orangensaft.
Ach ja, schon, aber auf jeden Fall.
Also er ist verwöhnt, er will gleich die komplette Vitamindröhnung.
Oh.
Hm. Ja, also er kann, offensichtlich ist er nicht damit zufrieden, Maracuja-Vitamine zu bekommen, sondern will dann auch noch Orangensaft-Vitamine.
Vitamine, ja.
Also vielleicht stimmt, ist er auch nicht verwöhnt, sondern einfach nur gesundheitsbewusst.
Nein. Gut. Okay.
Das musst du besser wissen als ich. Ich habe übrigens auch eine Mail bekommen.
Hast du? Von wem?
Aber nicht mit, jemand hat mir ein Bild von einer Banane geschickt. Nein, das...
Lass uns die zusammenführen, okay.
Dass die sich kennenlernen und vielleicht wird da ja eine Gemeinschaft draus und eine große Liebe. Ich habe eine Mail bekommen, in der mir jemand mitgeteilt hat, dass New York nicht die Hauptstadt von den USA ist.
Nein.
Ja.
Das ist jetzt aber nicht dein Ernst.
Und dann hat er oder sie, also das war anhand des Namens, es war sehr anonym gehalten, mir geschrieben, dass es also nicht, dass einige Sachen, die ich erzählt habe im letzten Podcast gar nicht stimmen. Und, und das hat mich dann sehr getroffen. Denn also offensichtlich habe ich mich getäuscht, es gibt wohl, die Space Needle ist wohl auch nicht in New York.
Echt jetzt?
Und ja, und auch die Nicaragua-Fälle, die heißen gar nicht Nicaragua-Fälle, sondern Niagara-Fälle.
Aber wurde die sind in New York.
Die sind, ja, da wurde jetzt nicht genauer drauf eingegangen. Aber also offensichtlich habe ich letztes Mal wohl einigen Mist erzählt, hat der mir dann also mitgeteilt, was mich dann schon verletzt hat. Ja, denn also ich bin von allem, was ich sage, das ist die reine Wahrheit.
Das wissen wir, deshalb habe ich hier das Brüllhuhn.
Richtig.
Also deshalb brüllt es ja nie.
Vielleicht solltest du das erweitern, dass immer, wenn ich irgendwelche falschen Tatsachen dann erwähne, dass du dann, aber dann brüllt das Huhn ja nur noch. Ja.
Das ist
was
dann,
aber wirklich, also was vielleicht jetzt, was das habe ich mir als Kritik noch gefallen lassen. Wir haben einen Urlaub ja gemacht auf dem Obersteinberg.
Ja.
Und da hatte Hitler keinen Bunker, sondern der hatte den auf dem Obersalzberg.
Ja, das ist ja, aber das haben wir auch nicht behauptet. Ich habe das ja nur gefragt und ich bin ja die kleine Schweizerin und ich habe natürlich keine Ahnung von gar nichts.
Ich habe gesagt, ich bin Deutscher, ich habe natürlich keine Ahnung vom Dritten Reich.
Natürlich, das haben wir aber auch so, also ich meine, wir haben uns da schon, das haben wir deklariert.
Ja, aber offensichtlich hat jemand das nicht verstanden, dass...
Wie überraschend. Ab und zu
Dinge erzählen, die vielleicht nicht so ganz richtig sind.
Okay,
ja.
Dann solltest du das jetzt wirklich auch gar nicht mehr tun, solche Dinge erzählen.
Also ich werde jetzt meinen Bildungsauftrag sehr ernst nehmen und nur noch Sachen erzählen, die wahr sind.
Ja, gut.
Dann habe ich zwar nicht mehr viel zu erzählen, aber gut. Ne.
Aber weißt du was? Ich wollte dir noch was sagen.
Ja.
Der Herr Cholyriker.
Ja.
Der hört vielleicht unseren Podcast. Möchtest du ihn grüßen?
Werter Erwin Justus Spengler, es ist mir eine Ehre. Melden Sie sich doch mal wieder, gerne per E-Mail, und erzählen Sie mir etwas über den Obersalzberg und Sehenswürdigkeiten in New York, gerne auch als Anagramm. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Björn Kaltenbach.
Sehr schön. Ja. Ich hoffe, er meldet sich, ja.
Das wäre sehr schön.
Ich denke, wir könnten auch gelegentlich im Andenken, im Gedenken an ihn, über ihn reden.
Spengler, ja. Also er fehlt. Ne? Also
er fehlt.
Spengler ist sehr schade, dass er sich da zurückgezogen hat. Es ist verständlich. Ja. Wir alle haben auch ein wirkliches Leben und viel zu tun und Arbeit, Arbeit. Aber ab und zu könnte man schon so auf seine alten Freunde und Bekannten eingehen und sich ein bisschen mit ihnen beschäftigen und sich melden und sagen, du, mich gibt's noch und ihr fehlt mir
auch. Ja, hast du es gehört, Spengler?
Ja, so. Ne? Herr Spengler, bitte. Ja, übrigens, der Jigma Peng, der hat sich auch schon seit vielen Jahren nicht mehr bei mir gemeldet.
Hat er nicht?
Nein, der war noch mal bei mir zu Gast in Villingen-Schwenningen. Als er gerade mehrere Jahre in Nepal verbracht hatte, wie er berichtet hat, in einer Höhle als Mönch, wo er eine Meditationsübung geübt hat. Also er hat versucht zu meditieren, bis er sich in Regenbogenlicht auflöst. Das ist ihm wohl nicht gelungen, sonst wäre er nicht nach Villingen-Schwenningen gekommen.
Ja.
Dort war er dann, hatte keine Vorderzähne mehr, weil er, als er aus der Höhle mit dem Fahrrad rausgefahren ist, den Berg runtergefallen ist. Und seitdem hat er sich nicht mehr bei mir gemeldet.
Aber was denkst du denn, wo er war in der Zeit, in der er in der Höhle war?
Ich nehme an, er hat bei seiner Mutter gewohnt.
Okay. Und ja, die wohnt und aber nicht in Villingen-Schwenningen?
Nein, die wohnt in Deutschland, in Süddeutschland, in Lörrach.
In Lörrach, okay.
Ja, und ich nehme an, dass er dort gewohnt hat und sich einfach mal eine Auszeit genommen hat von mehreren Jahren. Oder er hatte die Schnauze dermaßen voll von uns allen, dass er sich gedacht hat, ja, ich muss mal, und konnte dann allerdings nicht verbalisieren, dass er die Schnauze von uns voll hat, weil er ja ein höflicher Mensch ist. Und hat dann gesagt, er war in der Höhle. Das ist ja auch wesentlich interessanter, ne? Also wenn ich jetzt sage, die letzten 3 Jahre war ich in einer Höhle im Himalaya, klingt es natürlich viel, viel besser, als wenn ich sage, die letzten 3 Jahre war ich in Lörrachstetten.
Ja, ja, natürlich. Ich kann das absolut nachvollziehen. Denn, du sag mal, bei dir sieht es ganz anders aus auf einmal. Du bist so ein bisschen besser ausgeleuchtet. Hast du eine neue Lampe?
Ich habe wirklich eine neue Lampe.
Und, okay.
Und zwar ist das eine Superlux mit Smart LED. Die hat eine Leuchtstärke von 100 bis 200 Lumen und eine lebenslange Garantie.
Also was heißt lebenslange Garantie?
Ja, bis ich sterbe, leuchtet die. Und sie verbraucht nur 12 Watt auf 100 Stunden Lux. Und sogar die alten Glühbirnen würden noch reinpassen, wenn ich noch welche hätte, aber ich habe keine.
Aber die lebenslange Garantie ist nur, also wenn die halt ablöscht. Nicht, wenn sie kaputt geht. Das meinte ich.
Wie, wenn sie ablöscht? Nein, wenn ich sterbe, so habe ich das verstanden. Also wenn ich sterbe, dann geht auch die Lampe aus. Und bis dahin bleibt sie an. Also ich kann sie natürlich ein- und ausschalten, aber ja.
Aber das klingt sehr spannend.
Ja, ja, die war auch recht günstig.
Okay.
Und ich habe mich da beraten lassen vom Elektroketterer. Und der hat mir auch gesagt, dass die Kosten nach der Amortisierung sich schon wenige Wochen später ins Plus bewegt haben.
Naja, das klingt also jetzt ein bisschen erfunden, Gewinn, ehrlich gesagt.
Wenn man sie einschaltet.
Gewinn, so, ja. Das klingt jetzt sehr erfunden, ja.
Ja, der Elektroketterer hat mir das gesagt. Okay. Herr Ketterer, jetzt muss ich mal was über Herrn Ketterer sagen. Herr Ketterer persönlich hat mich beraten. Das klang jetzt ganz gut, wie wir da jetzt in die Werbung übergegleitet haben, gell?
Nicht wahr?
Ja, das klingt sehr spontan. Also Herr Ketterer persönlich hat mich beraten. Das macht der Chef nämlich noch selbst bei Elektroketterer. Nicht nur Lampen und Leuchtmittel, sondern bei der gesamten Produktpalette an Weiß- und Braunware. Fernseher, Stereo-Kompaktanlagen, VHS-Rekorder und sonstige Unterhaltungselektronik. Waschmaschinen, Rührgeräte, alles, was die Hausfrau braucht und den Mann erfreut. immer zu günstigen Preisen bei Elektroketterer. Mit Gewährleistung, Garantie, Ratenzahlung und immer einem Lächeln auf den Lippen. Bei Elektroketterer wird Service großgeschrieben. Elektroketterer, Ihr freundlicher Elektrofachhändler in der dritten Generation. Elektroketterer, Mariannenstraße 16, 78452 Altglashütten. Elektroketterer, hier bekommen Sie was für Ihren Strom.
Hurra, Elektroketterer.
Elektroketterer. Das ist ganz subtil, oder?
Ja, sehr.
Das merkt jetzt niemand. Das
haben wir richtig niemand, smooth dass, eingebettet jetzt.
Dass ja. Wir eventuell ein kleines Sponsoring von Elektroketterer bekommen.
Ja. Nein, das hat niemand bemerkt.
Ja, wir müssen ja irgendwas tun, um unseren Fame auch zu nutzen. Ja. Ja, und mit der Kohle, die wir jetzt von Elektroketterer bekommen, da machen wir dann einen schönen Urlaub, zum Beispiel in Asien.
Ja, weil du reist ja so gern.
Ja, deswegen überlasse ich das dir. Hast du denn vor, mal wieder nach Asien zu fahren?
lass mich überlegen. Ja, tatsächlich. Aber was ich sagen kann, ist, wann ich gehe, wann ich zurückkomme, wann ich dann wieder gehe und wann ich wieder zurückkomme und wieder gehe und wieder zurückkomme. Und was ich sonst so ein bisschen, ich kann so ein bisschen umreißen, wenn dich das interessiert. Also ich gehe ich gehe am 2. Mai und dann gehe ich erstmal nach Korea, weil ich habe meine Mutter seit 4 Jahren nicht mehr gesehen.
Oh, das ist
seit
vor Corona. Schön, ja.
Genau.
Du musst da hoffentlich nicht arbeiten, oder?
In Korea?
Ja, denn ich habe jetzt gelesen, dass man in Südkorea ein Gesetz verabschieden wollte, das die Wochenarbeitszeit von 52 Stunden auf 69 Stunden erhöht. Und da war ich dann doch ein bisschen geschockt.
Mit wem habe ich darüber geredet neulich?
Mit deinem Freund.
Vielleicht. Also, weißt du, warum das so ist?
Ja, nein, weiß ich nicht.
Die, insbesondere die Frauen, es sind ja immer die Frauen, es wird ja alles auf dem Rücken der Frauen ausgetragen, die Möglichkeit haben, Zeit zu scheffeln, also im Prinzip Arbeit vorzuholen und Ferien anzuhäufen, damit, wenn die dann Kinder kriegen, sie ein bisschen Elternzeit haben und die das beziehen können. Weil die Koreaner ja ein Problem haben, dass die sich, dass die sterben aus.
Ja, okay.
Also das heißt, es gibt irgendwie 0,7, die Geburtenrate ist 0,7 Kind pro Frau. Das müssten ja irgendwie mindestens 2 sein, damit...
Ja, um den Status quo zu erhalten. Ja,
genau, klar, und 0,7 ist halt schon ziemlich viel weniger als 2.
Ja.
Und deshalb macht man das jetzt zugunsten der Frau, was natürlich völlig doof ist.
Das,
also wirklich, wirklich sehr, sehr blöd ist.
Naja, interessanter Ansatz ist es ja schon. Ja.
Nein.
Aber ja doch, natürlich, also das ist ja schon möglich.
Nein.
Wenn es gesetzlich möglich ist, vorzuarbeiten wie ein Irrer, dann hat es ja durchaus Vorteile, aber es wird natürlich nicht dementsprechend eingesetzt. Also ich gehe mal davon aus, dass dann einfach die Arbeitszeit dementsprechend hochgepumpt wird und man aber trotzdem nie irgendwann mal einen Ausgleich dafür bekommt.
Nein,
würde ich jetzt mal vermuten. Ja.
Es ist ja auch so, dass das ist ja kein Ansporn für diese Frauen. Also ich gehe ja nicht hin als Koreanerin und sage, ach, jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, mich zu Tode zu krüppeln, bevor ich ein Kind gebäre. Das mache ich jetzt und deshalb habe ich ganz viele Kinder. Also das macht ja keine. Die sind ja nicht doof.
Naja, also deshalb, du musst ja auch wirklich sehr viel ranklotzen, um das dann.
Natürlich.
Für eine halbe Woche Arbeit zusätzlich hast du dann eine halbe Woche frei. Nee. Doch, eine halbe Woche Arbeit zusätzlich führt zu einer halben Woche frei später.
Also, es ist ja so, wenn du jetzt ein Jahr lang immer das Doppelte arbeiten würdest, aber die Arbeitszeiten in Korea sind ja auch nicht vergleichbar mit denen in Deutschland. Aber wenn du Gesetz erfahren, du würdest immer das Doppelte arbeiten, hättest du danach ein Jahr frei. Aber das machst du ja nicht. Also
das ist seltsam. Natürlich wird es darauf hinauslaufen, dass die Frauen ausgebeutet werden. Also noch ausgebeutet.
Ja, aber das ist ja immer so.
Das ist ja nichts Neues.
Auf jeden Fall, Maracuja-Saft. Nein, werde ich nicht arbeiten in Korea, sondern ich werde da sein und mal ankommen und die Ruhe genießen. Also nicht bei meiner Mutter, da gibt es nämlich keine, aber da, wo ich wohne, ich nehme mir eine Wohnung und werde weiterhin podcasten. Und im Grunde werde ich das machen, was ich hier mache, einfach dort. Und ich bin ein bisschen näher von meiner Mutter und meiner Schwester und meiner Familie hat. Und dann gehe ich aber von da, mache ich so Ausflüge. Einmal nach Japan.
Tagesausflüge oder?
Nein, das sind keine Tagesausflüge. Ich gehe 2 Wochen nach Japan. Also Japan und Korea ist ja sehr nah. Ich könnte zum Beispiel nach Busan mit dem Zug und dann mit der Fähre rüber nach Fukuoka. Nur habe ich mir das überlegt und ja, Fukuoka ist jetzt nicht so, wollte ich jetzt nicht. Also ich fliege nach Japan, ist aber wirklich nicht weit.
Und das habe ich gelernt, das weiß ich inzwischen. Ja.
Und ich werde auch eine Weile noch vermutlich in Hongkong verbringen und ich werde auch noch einen Abstecher nach Taiwan machen.
Okay.
Wenn ich da schon mal bin. Und dann komme ich
Anfang wenn ich schon mal da Hause. Bin, also entschuldige, das ist jetzt nicht einfach so, ich fahre mal von Stuttgart nach Esslingen. Also,
nein, natürlich nicht, aber es ist natürlich schon näher nach Taiwan von Seoul als von Stuttgart.
Ja, selbstverständlich, natürlich, klar. Ja, aber es sind ja dann doch auch keine Entfernungen. Das ist ja zum Beispiel in den USA, wenn man da von der Hauptstadt aus, also von New York, gerne New York, nach L.A. möchte, ist es ja auch eine sehr, sehr lange Reise.
Von der Hauptstadt von Kalifornien, ja.
Genau, Florida, bitte. L.A. ist die Hauptstadt von Florida. Wenn man da also von der Westküste zur Ostküste möchte, ist es ja wirklich auch schon eine sehr lange Reise. Für mich als Deutschen, als Europäer, würde ich natürlich dann in New York auch sagen, wenn ich schon mal da bin, dann lege ich die paar Kilometer noch drauf. Obwohl die Entfernung von New York nach L.A. ja ähnlich ist wie von Frankfurt nach New York. Aber
Ja, ich wollte es gerade sagen, also New York, L.A., das sind, ich glaube, ich habe das mal gemacht. Ich glaube, das sind 6 Stunden. Und Seoul, Taiwan, das sind, da reden wir von 2 Stunden oder 2,5.
Ja, ja.
Also das ist schon, und Tokio ist vielleicht 1,5. Ich habe da ein Zugticket, so wie ein Interrail für Japan für 14 Tage, wo ich wirklich mit fast allen, das ist ja alles privatisiert, das sind ja verschiedene Linien, aber ich kann da wirklich mit fast allen Firmen unterwegs sein. Und dann gehe ich dann von Tokio runter Richtung Nagoya, Kyoto, Osaka, Kobe, Hiroshima
und wieder auf. Mit dem Rucksack dann natürlich und dem Zelt dazu gebunden, ne?
Natürlich.
Ja.
Nein, natürlich nicht, aber ich fahre halt Zug.
Ja, ja, klar.
Man kann ja von Korea aus nichts mit dem Zug machen.
Weil Korea ein schlechtes Zugnetz hat, oder?
Was?
Das verstehe ich nicht. Wieso kann man von Korea aus mit dem Zug wenig machen? Weil sehr viel Meer drumherum ist? Oder,
Du bist halt nur in diesem Südkorea gefangen.
Ja gut, ja natürlich, du kannst mit dem Zug jetzt relativ schwierig nach Japan fahren. Und,
eben.
Also die einzige Landverbindung ist ja Nordkorea. Und ich glaube nicht, dass die Zugverbindungen in Nordkorea so angenehm sind für einen Touristen oder eine Touristin.
Ja, und du darfst da halt einfach nicht hin. Also das ist Korea ist de facto eine Insel. Und deshalb muss man halt dann doch gewisse Strecken. Also ich habe mir ja mal vorgenommen vor ein paar Jahren, dass ich eben nur noch fliege, wenn es wirklich nötig ist. Also wenn es,
ja.
Und daran halte ich mich ja auch. Also deshalb fahre ich ja so viel Zug.
Ja.
Auch in Deutschland, aber in Korea funktioniert es halt nicht. Genau.
Ja, ja gut, in Deutschland in der Gegend rumzufliegen, ist jetzt auch meines Erachtens sehr unnötig für die meisten Menschen.
Das stimmt, aber weißt du, Herr Kaltenbach, es ist halt schon so. Also ich wäre sehr viel schneller in Düsseldorf, Hamburg, Berlin, wenn ich das mit dem Flugzeug machen würde. Und was dazu kommt, ist, ich wäre auch günstiger.
Das ist, darin sehe ich ein Problem, also dass es günstiger ist, denn das spornt natürlich an, also das kann ich hundertprozentig nachvollziehen, wenn ich nach Berlin fahre, ist es oftmals auch wirklich verlockend, das Flugzeug zu nehmen. Denn wenn ich das frühzeitig buche, dann kommt es an die, also dann ja, es ist einfach billiger. So, da bin ich wieder.
Hallo zurück.
Entschuldige bitte, das war der Paketbote.
Ja. Naja gut, ich verstehe schon, dass du da rennst. Ich habe ja neulich ein Paket verschickt und da war der Empfänger nicht zu Hause und dann hat der Paketbote eben gesagt, das Paket sei verweigert worden und jetzt liegt das irgendwo in Bochum. Und wir haben keinen Zugriff auf dieses Paket.
Das ist zum Heulen, oder?
Ja, es ist wirklich zum Heulen.
Also ich wusste, dass dieses Paket kommt, deswegen bin ich auch gleich gesprungen. Genau. Sonst wäre ich wahrscheinlich heute Morgen auch anderweitig unterwegs gewesen. Aber wir hatten ja diesen Termin und das ist ja das Schöne, dass wir das von zu Hause aus machen können, sodass genau. wir zu Hause sind, wenn jetzt zum Beispiel ein Paket kommt und dann.
Richtig.
Also für mich wäre es natürlich noch blöder gewesen, dann nach Bochum gehen zu müssen oder fahren zu müssen.
Ja, aber das kann man, ja, das würdest du machen und dann stehst du da ja, und dann kannst du es aber nicht abholen.
Und bekommen kein Paket, ja.
Nein, ich glaube, es geht nicht, man kann es nicht einfach abholen, aber ich müsste mal nachfragen. Also ich weiß jetzt nicht, wenn das ist jetzt seit einem Monat, ist das in Bochum.
Ja, du hast mir die Geschichte ja erzählt. Ja. Also es geht auch nicht weiter. Ne?
Nein.
Also es gibt auch keinen Ansprechpartner oder sonst irgendwas.
Ich müsste mal wieder nachfragen beim Empfänger. Aber ja, genau.
Früher war das noch anders. Ja, entschuldige bitte.
Der Jesus Gott, der pragmatischste Zeitgenosse, den wir kennen.
Ja.
Gemeinsam. Der hat heute Morgen einen Tweet gemacht. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Mhm. Hast du den
heute
gesehen?
Ist der irgendwie Duz-dich-selber-Tag oder sowas?
Hm? Nein, der andere, ich meine den anderen Tweet.
Okay.
Der geht so, Geräusche vom Nachbarn. Mhm. Er übt Schlagzeug. Oder er übt Mülleimer. Es ist nicht genau zu herauszuhören.
Mhm.
Und ich liebe diesen Tweet und du weißt warum, oder?
Weil, er gut ist, weil er witzig ist.
Er ist alles. Er ist gut, er ist witzig und er hat einen Fehler drin. Weil er hat geschrieben, er ist nicht genau zu herauszuhören.
Oh, ein Rechtschreibfehler.
Ja, es ist halt einfach, er hat einfach ein zu viel drin.
Ja, gut, dann ist es kein Rechtschreibfehler, sondern ein Grammatikfehler. Nein, wahrscheinlich ein Flüchtigkeitsfehler oder ein Fehler,
der durch das die ist dann, ich fange den Satz so an und beende ihn anders, so wie es mir dauernd passiert.
Genau.
Und dann in der Mitte vergesse ich dann irgendwas zu korrigieren, Fehler. Mhm. Aber du weißt, was das bedeutet für Jesus Gott.
Ja, klar, er leidet.
Er leidet, aber er leidet natürlich erst dann, wenn er es merkt. Und ich habe den Tweet gefaved. Ich habe ihn retweetet. Mhm. Mhm. Und ich habe drunter geschrieben, ich liebe diesen Tweet. Und er hat dann geschrieben, das lese ich gerne, ich habe mir auch sehr viel Mühe gegeben. Worauf ich geschrieben habe, ist sehr viel, denn auch genug, darf man sich da fragen. Und dann schreibt er drunter, welcher Tag ist heute, sagt ja. Also das heißt, er hat es noch nicht geschnallt.
Nein. Und das Schöne daran ist, dass wir jetzt das ja auch verbalisieren können, was natürlich nochmal dazu führen wird, dass er wahrscheinlich noch viel mehr Freude daran hat, wenn wir jetzt in der Öffentlichkeit noch mehr darauf hinweisen, dass er da einen Fehler gemacht hat.
Es ist sehr, sehr schön. Aber ich muss auch sagen, das ist so ein bisschen Karma. Ich meine, was er insbesondere mir gestern angetan hat über andere Kanäle, ich muss sagen, er hat das und noch vieles mehr verdient. Aber mehr möchte ich jetzt dazu auch gar nicht mehr sagen.
Ja, wir sollten auch nicht über Axel sprechen und Christopher, beide Pittas und
ich habe es nicht gelesen übrigens.
Das ist mir klar. Also wir hatten ja gestern, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wovon wir sprechen, wir hatten gestern einen sehr umfangreichen Austausch in einer WhatsApp-Gruppe, einige verrückte Menschen und wir beide, und haben da im Grunde genommen über nichts geschrieben.
Sehr lang.
Und das allerdings über den gesamten Tag verteilt und Geschichten von irgendwelchen Personen uns ausgedacht und auch wahre Geschichten geteilt. Also es hatte null miteinander zu tun, nichts davon, aber es war eine großartige Unterhaltung. Und du liest sowas natürlich nicht, was ich verstehen kann. Also ich kann das wirklich verstehen. Das ist so ein typisches Phänomen. Es ist lustig, wenn man dabei war.
Ja, genau, man muss dabei gewesen sein. Nein, der Punkt ist eben der, ich mag ja diese WhatsApp-Gruppen nicht.
Niemand mag WhatsApp.
Und da sind 11 Leute drin. 11 und irgendwie sagen wir mal, 9 davon sind durchgeknallt. oder 8. Und ich habe die auf Stumm natürlich, weil ich möchte ja nicht dauernd eine Notifikation kriegen. Und ich habe dann, ich hatte diese Verabredung in der Bundesstadt, und als ich dann auf das Telefon blickte, waren ich weiß nicht wie viele Nachrichten. Und da lese ich mich dann nicht mehr durch.
Ja,
ich habe es aber überflogen und habe mir nur gedacht, das ist einfach so eine durchgeknallte Truppe. Und initiiert also war das eben von Jesus Gott. Ja, natürlich.
Richtig.
Und der Jesus Gott ist eben so, dass er dann, er schmeißt so eine kleine Bombe, initiiert das und dann zieht er sich zurück. Und ich sehe ihn vor mir, er lächelt vermutlich dann die ganze Zeit und denkt sich, naja, Irgendwann wird die Barbara das sehen. Irgendwann, ja, natürlich, natürlich.
Ja, aber ja. Da hat er ja auch schon den ganzen Tag dann Freude dran. Weil ja. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.
Ja, genau. Und er hat ja alle Freuden. Also er hat auch Schadenfreude. Und
Also ja, alles geben die Götter, die Unendlichen, ihren Lieblichen ganz. Alle Freuden, die Unendlichen, alle Schmerzen, die Unendlichen. Ja, Goethe. Um mal ein bisschen Kultur hier reinzubringen. Jetzt habe ich zu dir gesagt, dass das von Goethe ist, das hast du vielleicht schon gewusst und das ist eine Überleitung zum Thema Mansplaining, die ja die ihresgleichen sucht.
Was war
Findest
denn da?
Nicht,
die Überleitung ja, also sucht ihresgleichen
oder Mansplaining dir, oder was? Nein, ich habe gerade eben zu dir gesagt,
es war Goethe.
Das ist von Goethe.
Ja, und du hast mich mansplained, das möchtest du mir sagen.
Richtig, ne? Also diese Überleitung zu dem Thema Mansplaining war doch einfach von allererster Güte.
Ja, das hast du richtig toll gemacht.
Überleitungsmuseum in Mainz. Ja. Denn ich habe Schwierigkeiten mit diesem Thema Mansplaining. Also gerade eben zum Beispiel, wenn ich zu dir sage, das ist Goethe, ich sehe in dein Gesicht, nachdem ich dieses Zitat gebracht habe und sage dann, das ist von Goethe, weil ich davon ausgehe, du weißt das nicht.
Mhm.
Ja, und ich denke, du hast es wirklich nicht gewusst.
Tatsächlich, ja.
Ja, weil es dir auch scheißegal ist grundsätzlich. Ne?
Richtig.
Habe ich dich jetzt gemansplained? Hätte ich das lieber nicht sagen sollen, dass es von Goethe ist und einfach warten, ob du nachfragst? Oder ist das jetzt einfach eine nette Zusatzinformation, die ich im Gespräch einfach so droppe?
Also ich nehme es immer so als Zusatzinformation, aber es spielt eine ganz wesentliche Rolle mit diesem Thema, wer es ist und wie gut wir uns kennen.
Okay.
Und bei uns, wir kennen uns relativ gut und du kannst davon ausgehen, oder ich gehe davon aus, dass du ungefähr weißt, was ich weiß, was ich nicht weiß, was mir wichtig ist, was nicht. Und deshalb ist es schwierig, so irgendwie das jetzt so zu bewerten. Wenn jemand auf mich zukommt und mich nicht kennt und einfach mal davon ausgeht, dass ich es einfach nicht weiß, weil ich klein bin, eine Koreanerin bin, eine Frau bin, und mir erklärt, wie das Internet funktioniert oder sowas, dann ist das für mich schon Mansplaining, weil er einfach davon ausgeht, dass er es besser weiß, dass er etwas weiß, ich es nicht weiß und wenn ich es auch weiß, dann weiß er es besser. Das ist für mich so das klassische Mansplaining.
Okay.
Aber
also ich habe einfach Schwierigkeiten damit, das zu unterscheiden und weiß manchmal wirklich nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll. Und das hat jetzt nichts damit zu tun mit diesem, man darf als Mann der Frau nicht mal mehr die Tür aufhalten.
Nein.
Also da ist ja, also das ist ja Schwachsinn. Also wenn ich einer Frau die Tür aufhalte, dann ist das Höflichkeit und nicht, weil ich ihr jetzt irgendwie, was weiß ich, zeigen will, dass ich der Mann bin, der sich hier um alles kümmert. Also das ist kein Alpha-Gehabe oder
kein maskulines.
Richtig, genau das. Ja, sondern das ist eine Höflichkeit und wenn da jemand anfängt, da blöd zu diskutieren, ich darf ja nichts mehr einer Frau gegenüber, das ist Schwachsinn. Also da braucht man gar nicht drüber reden. Nur habe ich da wirklich manchmal Schwierigkeiten. Also ich habe mit es geht ja hauptsächlich um den Austausch zwischen Männern und Frauen. Ich habe Frauen in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die mit Literatur relativ wenig am Hut haben.
Ja.
Ja. Und wenn es sich dann ergibt, dass wir zu dritt rumsitzen und zwei von uns unterhalten uns über Literatur und die dritte sitzt dann da mit dabei, versuche ich ja auch immer wieder diese Person mit einzubinden oder auch mein Gesprächspartner versucht sie dann mit einzubinden. Und wenn ich dann einfach mich zu ihr wende und sage, ja, das ist in diesem und jenem Buch gewesen, hat das und das und diese Bewandtnis und so, da bin ich mir dann immer unsicher, ob das jetzt in Ordnung ist, wenn ich so von mir aus sage, komm, um dich einzubinden, gebe ich dir diese Hintergrundinformation oder soll ich lieber meine Fresse halten und darauf warten, bis diese dritte Person oder auch eine vierte, die noch mit anwesend ist, selbst nachfragt.
Also ich würde ja fragen, aber das heißt natürlich noch lange, dass andere Frauen auch fragen würden.
Ja.
Ich weiß es nicht. Kennst du Philomena Kank? Kennst du die?
Er sagt mir nichts, nein.
Du kennst die nicht?
Nein, ich kenne die
Philomena das ist jetzt eine Bildungslücke, würde ich mal
sagen. Okay, gut.
Ja. Die heißt, ich weiß nicht, wie sie heißt, sie ist eine Comedian.
Okay.
Und die macht halt so ein Programm als Philomena Kank für die BBC.
Und okay.
Da interviewt sie Wissenschaftler, das wäre was für dich.
Das
kommt mir jetzt in den Sinn, weil sie jemanden fragt, was die Soviet Onion war. Und er korrigiert sie halt und sagt, ja, ich bin mir ziemlich sicher, du meinst die Sowjetunion. Und dann sagt sie, nein, ich meine die Sowjetunion. Mhm. Und dann sagt er, ja, aber das, also es gibt's nicht, das heißt Sowjetunion. Und dann sagt sie, you're mindsplaining a bit. Und dann sagt er nichts mehr. Und ich schicke dir den Link. Aber die ist großartig und die ist sehr, sehr bekannt.
Sagt mir gar nichts.
Aber ich, ich schicke dir den Link. Also ich bin davon ausgegangen, dass du die kennst.
Nein, sag
mir nichts. Doch, sie ist so bekannt.
Ja, okay. Vielleicht in der Schweiz, vielleicht sind BBC-Comedians in der Schweiz bekannter als in Deutschland.
Gut, also ist ja egal, ich schicke dir den Link.
Ja, ja, aber also wirklich gerne.
Ich hatte nie das Gefühl, dass du mansplainst. Und es gibt aber ganz viele andere Männer, die das machen. Und ich habe aber auch, ich hatte nie das Gefühl, dass es mich über Gebühr stört.
Okay.
Also ich ertrage da ja eigentlich schon mehr als andere Frauen, finde ich.
Ja, trotzdem wird es dir auf den Sack gehen. Also,
also vielleicht.
Ich gerade in der IT-Branche, in der du ja tätig warst, dass da genügend Männer immer wieder mal auf dich zugekommen sind und dir Sachen erklärt haben, die für dich einfach an der Tagesordnung waren.
Ja, das ist schon so, aber ich weiß nicht, irgendwann habe ich, glaube ich, einfach auch aufgehört, mich darüber aufzuregen.
Okay. Also, ich kenne sowas in etwas anderer Form von Kunden, die zu mir in den Laden gekommen sind und mich nach einem Buch gefragt haben, mir dann viel über dieses Buch erzählt haben und mir dann auch noch Tipps gegeben habe, wie ich dieses Buch am PC recherchieren kann.
Ach so,
und das, es ist einfach mein Beruf, ein solches Buch dann auch zu finden. Und ich habe eine wirklich sehr umfangreiche Ausbildung genossen, was Bibliografie angeht. Das ist heute in dem Berufsfeld leider nicht mehr so, aber bei mir war es noch so. Und wenn ein Kunde zu mir kommt und mir dann sagt, dass ich jetzt meine Buchhandelsfachsoftware in die Tonne treten kann und lieber dieses Buch bei Amazon suchen soll, dann hat mich das auch schon durchaus aggressiv gemacht. Und wenn er mir dann auch noch die Preise gesagt hat, dann ist es dann ganz kurios gewesen, wenn er mir dann gesagt hat, also das Buch kostet bei mir jetzt 9,90 €, Buchpreisbindung. Ne? Er habe das bei Amazon aber für 30 Cent gesehen, er möchte jetzt auch nur 30 Cent bezahlen. Dann hat mich das schon sehr viel Konzentration.
Beherrschung. Okay. Ne? Ja. Ich verstehe
aber
das.
Aber gut, also dann ist es vielleicht ein sehr, Mansplaining vielleicht ein sehr, sehr individuelles Thema.
Ich das glaube ich auch. Ja, das glaube ich schon. Ja.
Gut, dann weiß ich jetzt mehr.
Mehr kann ich jetzt dazu gar nicht sagen, weil das halt wirklich ein subjektives Empfinden wahrscheinlich ist.
Haben sich denn die Leute von Zweifel bei dir gemeldet? So als ganz anderes Thema.
Nein, leider nicht.
Noch keine also nicht mal ein Anruf oder sonst irgendwas? Weil also du machst ja schon seit Ewigkeiten auch mit Tweets und sowas von Zweifel, du pushst die Firma nachgerade.
Ja, regelrecht, aber es sind ja auch die Besten.
Es sind die besten Chips, fraglos. Ja. Zweifel ist fantastisch.
Ja. Also schließlich achtet man bei Zweifel ja ganz besonders auf die Qualität. Hör auf zu lachen. Das stimmt nämlich. Das geht bereits bei den Rohstoffen los. Über 90% der Kartoffeln stammen aus der Schweiz. Ein eigener Kartoffeleinkauf-Experte steht in ständigem Kontakt mit den Produzenten und das sind immerhin über 250 Schweizer Bauern. Darauf ist Zweifel stolz. Sie drucken sogar die Namen dieser Bauern auf die Packungen der Chips.
Das beeindruckt mich sehr. Aber Zweifel steht auch für Frische und Verlässlichkeit. Die Original-Paprika-Chips gibt es inzwischen seit 60 Jahren und zwar unverändert. Das Rezept ist bis heute ein Geheimnis.
Es sind einfach die besten Chips.
Es sind die besten.
Diese hier, also ich habe es jetzt gerade gesehen, also diese hier sind von Hans-Peter Christe.
Okay.
Aus Utzensdorf.
Siehst du? Also ich finde es wirklich beeindruckend. Ich habe mich ja in die Familiengeschichte von Zweifel eingelesen. Und das hast du vielleicht gesehen. Dein Freund hat ja gestern ein Bild getwittert mit einem Laster von Zweifel. Ah ja, okay.
Frag nicht. Ist eine lange Geschichte.
Ist ja auch egal. Jedenfalls hat er ein Bild getwittert mit einem Lastwagen von Zweifel. Und ich habe dann halt sofort Zweifelfakten. Also echte, wahre, wirklich keine Brüllhuhn-Fakten, sondern wirkliche Fakten über Zweifel drunter gedroppt. Ne? Und da war er dann sichtlich beeindruckt. Ne?
Ah, okay. Okay.
Denn 1962 heißt, ich glaube, er heißt Hans-Heinrich Zweifel oder hieß
Hans-Heinrich Zweifel. Das ist sehr gut möglich.
Hat damals die frische Mobile erfunden und so konnte in der gesamten Schweiz immer eine wirklich ganz frische Ladung von Zweifelchips abgeliefert werden. Also wöchentlich gab es da neu produzierte Chips, was ich großartig finde.
Wir sind schon eine ganze Weile dran.
Ich
bemühe nicht das Brüllhuhn, aber das mal. Also ich glaube, sonst wird es dann so ein bisschen...
Wird's ewig lang wieder mehr. Irgendein Thema mussten wir doch eigentlich noch besprechen. Also über Kochrezepte reden wir das nächste Mal.
Ja.
Eventuell. Ja. Ach so, mein Outfit hast du noch gar nicht...
Du hast eine dunkle Jeansjacke an.
Ich trage eine dunkle Jeansjacke. Und die trage ich nicht ohne Grund. Gut. Denn ich habe heute Morgen auch einen Tweet gelesen. Und zwar von Frau Dr. Rockmöwe, die ich an dieser Stelle ganz besonders grüßen möchte. Und sie schrieb, make Jeansjacken great again. Und dann dachte ich mir, Mensch, da gehe ich doch mal an meinen Schrank und hole meine Jeansjacke von Ende der 80er Jahre heraus. Und ziehe die an und werde heute Nachmittag dann zum Zahnarzt gehen. Ich habe einen Zahnarzttermin in dieser Jeansjacke von Ende der 80er Jahre. Und ich gehe fest davon aus, dass dort alle beeindruckt sein werden.
Hättest du was gesagt, dann hätte ich meine Jeansjacke auch angezogen.
Ja, ich dachte ja, du sprichst mich drauf an, relativ früh in diesem Podcast, sodass ich dann sagen kann, hast du denn auch eine Jeansjacke? Dann könntest du sagen, ja, eine von Levi's. Levi's produziert seit sehr vielen Jahren.
Okay, sehr schön. Ich wünsche dir eine gute Woche.
Ja, dir ebenfalls. Ich werde demnächst zum Friseur gehen, wie du ja schon, du warst ja beim Coiffeur.
Ich war beim Coiffeur, du gehst zum Friseur, ja.
Das Schöne daran ist, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann habe ich ja schon die neue Frisur. Das heißt, die Leute sehen jetzt, wenn sie sich's anschauen, mich schon mit neuer Frisur, obwohl ich jetzt noch die alte habe.
Tschüss.
Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut.